Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Philipp Blom, man kennt Sie als Historiker, der viel beachtete Bücher geschrieben hat, zum Beispiel über Diderot und die große Enzyklopädie oder auch über Sammeln, den Sammelwahn, also über Themen, die im besten Sinne schöngeistig sind. Und nun sprechen wir die nächste halbe Stunde über ein Buch, das eigentlich eher ein handfestes Thema zum Inhalt hat. Es geht um die Umbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um die sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche zwischen 1900 und 1914. Was hat Sie bewogen, Philipp Blom, sich vom Schöngeistigen abzuwenden und sich nun dem eher bodenständigen Handfesten zuzuwenden?
Sehen Sie, es überrascht mich, dass Sie das sagen, weil ich den Unterschied nicht sehr klar sehe. Ich glaube, dass zum Beispiel die Enzyklopädie, da geht es um einen Umbruch, da geht es um einen intellektuellen Umbruch hin zu einer rationalistischen, empirischen Philosophie und natürlich auch zur Vorbereitung für einen großen politischen Umbruch, das die Französische Revolution. Und ich glaube, dass für mich als Historiker die Momente des Umbruchs die interessantesten sind. Es gibt diesen einen Umbruch im 18. Jahrhundert, der mich sehr interessiert, und es gibt diesen anderen Umbruch, den ich hier beschreibe, der nicht nur ein intellektueller Umbruch war, sondern ein viel weiterer ökonomischer, sozialer, industrieller, auch künstlerischer Umbruch war.
Landläufig gelten ja diese Jahre vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen als Ruhe vor dem Sturm, als die Belle Époque, wo eigentlich die Umbrüche nicht so manifest waren. Sie sagen nun, es gab da ganz viele Umbrüche. Welche Art denn?
Die Umbrüche stellen sich eigentlich hauptsächlich dadurch dar, dass die Moderne, die natürlich schon lange angelegt und vorbereitet war, je nachdem, historischen Temperament kann man das in der Renaissance anfangen oder mit den alten Griechen, aber sicherlich die industrielle Gesellschaft, die wirklich die Moderne ins Rauschen gebracht hat, die fängt da an, jedes individuelle Leben zu beeinflussen. Stärker in den Städten als am Land, aber doch, es ist die Zeit, in der Städte doppelt so groß werden, in der Eisenbahnnetze fünfmal so dicht werden und Zehntausende, Hunderttausende von Menschen im Sommer in Ferien fahren können. Es ist die Zeit, wo 100 Millionen von Menschen denselben Film im Kino sehen können. Es ist die Zeit, wo man nicht mehr zum Schneider geht für Kleider, sondern zum Warenhaus. Was natürlich auch heißt, dass man auf einmal ein statistisches Konstrukt wird selbst, weil man eine Konfektionsgröße hat, weil man ein auskalkuliertes Versicherungsrisiko hat, weil man zu der großen kalkulierten Maschine einer modernen Stadt gehört. Und das ist tatsächlich ein Umbruch, der das Selbstverständnis von Menschen sehr stark verändert. Und das ist eigentlich sozusagen das Zentrum meines Interesses. Sie haben gesagt, ich habe mich schöngeistigen Themen vorher zugewandt. Ich würde eher sagen, ich versuche, ein Historiker von Mentalitäten zu sein. Davon, wie Menschen sich selbst verstehen. Im 18. Jahrhundert hat man einen Umbruch des Selbstverständnisses und hier hat man jetzt auch einen Umbruch des Selbstverständnisses. Was aber hieran interessant ist, es ist ein Umbruch, der nicht wie im 18. Jahrhundert von oben herabkommt, von Philosophen, die etwas denken und beschreiben, was sich dann durchsetzt, sondern von unten herauf. Es ist eine Revolution, die eigentlich niemand so recht merkt, wie wichtig sie ist, weil sich kleine Dinge im Alltagsleben ändern, weil sich kleine neue Gewohnheiten formen und auf einmal, wenn man das kollektivisiert und über Millionen sieht, dann sieht man, die Welt hat sich völlig revolutioniert.
Sie sagen eben, dieser Umbruch komme von unten. Es sei also ein tiefgreifender, weitreichender Umbruch, der in diesen Jahren zwischen 1900 und 1914 zu beobachten ist, auf verschiedenen Ebenen, eben sozial, kulturell, wirtschaftlich, politisch. Sie sagen noch mehr. Eine Ihrer Hauptthesen lautet ja eben, dass eigentlich all die Dinge, die im 20. Jahrhundert dann sehr wichtig wurden, wie zum Beispiel die Frauenbewegung oder die abstrakte Kunst oder die Massenmedien oder die Konsumgesellschaft oder die Physik, die Quantenphysik, dass all diese Dinge, die das 20. Jahrhundert prägten, dass diese Dinge eigentlich eben ihre Massenwirkung bereits in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt haben.
Es scheint mir, dass wenn man sich diese Jahre vor dem Krieg ansieht, dann sieht man, dass diese Moderne da schon voll präsent ist. Und zwar nicht nur als eine Elitekultur. Elitekulturen sind natürlich immer vorweg. Aber das war so eine Herausforderung, die ich mir für dieses Buch gesetzt habe. Wenn man sich aber zum Beispiel ansieht, den Kult um schnelle Maschinen, den es gibt in diesen Jahren 1900 bis 1914. Das klingt sehr überraschend. Das verbinden wir nicht mit diesen wunderbar behäbigen Jahren mit Menschen, die sich dekorativ in Fotostudios in langen Kleidern und dreiteiligen Anzügen präsentieren. Aber es gab damals einen intensiven Kult um die Maschine. Und dann haben wir die Futuristen, die sich mit Mechanik beschäftigen, mit Bewegung beschäftigen in ihren Bildern. Wir haben Guillaume Apollinaire, der Romane darüber schreibt, über Autorennen und über diese fatale Verbindung von Geschwindigkeit und Männlichkeit, die dadurch entsteht. Wir haben also verschiedene Momente in der Elitekultur, wo das auftaucht. Ich glaube, das wäre fast irrelevant, wenn man es nicht verbinden könnte mit einer allgemeinen Kultur. Und dann sieht man sich zum Beispiel an die großen Zeitungen der Zeit, und es gab damals große Zeitungen mit Auflagen von über 1 Million. Und da sieht man, dass es gibt ganze Seiten, in denen geht es um Autorennen und um Rennfahrer, die zu Helden stilisiert werden. Dann sieht man, der Kult der Maschine, der Kult der Geschwindigkeit war nicht nur für Maler, wo vielleicht 30 Leute in einer Ausstellung kamen, sondern sie war etwas, was Millionen von Menschen betroffen hat. Und dann muss man sich überlegen, ob es nicht so ist, dass tatsächlich die Moderne schon so stark ausgeprägt war, die Reaktionen auf diese industrielle Beschleunigung schon sich so stark artikuliert haben, dass tatsächlich der Erste Weltkrieg vielleicht eine Art Katalysator war, der gewisse Bewegungen beschleunigt hat, aber sicherlich nicht die Zäsur, nach der es eine neue Welt gab, denn die neue Welt war eigentlich schon vorher da. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass der Erste Weltkrieg natürlich nicht nur Dinge beschleunigt, sondern auch Dinge zerquetscht hat. Zum Beispiel die feministische Revolution. Wenn man sich ansieht, nicht nur die Suffragetten in England, die agitieren, die fast terroristisch agitieren, um ihr Wahlrecht zu bekommen, sondern Historiker sagen dann oft, auf dem Kontinent hat es sowas eigentlich nicht gegeben, da hat der Feminismus völlig versagt. Wenn Sie sich aber ansehen, was Frauen und Autorinnen damals geschrieben haben und auch wie einige gelebt haben, dann ist das nicht so. Und nun kann man natürlich sagen, dass eine Frau wie Anita Augsburg, die offen lesbisch war, die kurze Haare trug und in Deutschland als Anwältin für Menschenrechtsfragen eigentlich agitiert, man kann sagen, ja, das war ein Mensch, der irgendwo verloren war. Aber es gab damals die Zeitungen. Und ihr sensationelles Foto mit diesem kurzen Pagenkopf ging durch alle Zeitungen. Das heißt, ihre Präsenz war weitaus stärker. Das sind revolutionäre Gedanken, die wurden durch den Krieg eigentlich sehr stark unterdrückt. Es hat schon eine Blüte davon gegeben, die ist dann wieder abgerissen.
Philipp Blom, Sie haben zuvor von der Geschwindigkeit gesprochen, von der Faszination für das Auto, das von breiten Massen eben geteilt wurde. Und nicht umsonst findet man auf dem Buchdeckel ein Foto abgebildet, das heute im MoMA in New York hängt. Fotografiert hat es Lartigue. Und zwar 1912 hat er diese Aufnahme gemacht. Man sieht ein Rennauto, das nur halb auf dem Bild zu sehen ist. Es ist angeschnitten und links im Hintergrund sieht man schemenhaft, auch etwas verzerrt, fast etwas schief in der Landschaft, Betrachter dieses Autorennens. Sie haben Philipp Blom auch zu diesem Bild geschrieben, und zwar beginnt das Buch mit folgender Lesung.
Sie stehen entlang einer baumgesäumten Straße, die meisten von ihnen Männer und Jungs, voller Erwartung. In der drückenden Sommerhitze blicken sie die gerade Linie der Landstraße entlang, die sich am Horizont verliert. Ein leises Summen wird hörbar. Ein Auto erscheint zwischen den Baumkolonnen, klein und von einer Staubwolke umgeben, größer werdend, immer größer mit jeder Sekunde. Es rast auf den Betrachter zu, angetrieben von seinem mächtigen Motor, immer lauter röhrend, eine Vision geballter Macht. Einer der Zuschauer, ein 18-jähriger Junge, hält eine Kamera in der Hand und macht sich für den Moment bereit, auf den er gewartet hat. Konzentriert blickt er durch den Sucher. Er kann den Fahrer mit seinem Passagier hinter der riesigen Motorhaube sehen, die Nummer 6, die auf den Tank gemalt ist. Er fühlt die Schockwelle des Lärms und der Motorenkraft, als das Fahrzeug an ihm vorbeirast. In diesem Moment drückt er auf den Auslöser. Während der Staub um ihn herum sich legt, fragt er sich, ob er den richtigen Augenblick gewählt hat. Als er das Bild entwickelt, das er am 26. Juni 1912 beim französischen Grand Prix Autorennen gemacht hat, ist der junge Fotograf enttäuscht. Der Rennwagen Nummer 6 ist nur halb im Bild, der Hintergrund verwischt und seltsam verzerrt. Er legt den Abzug zur Seite. Sein Name ist Jacques-Henri Lartigue. Das Foto, das er für misslungen hält, wird 40 Jahre später im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt werden und ihn berühmt machen. Ohne es gewollt zu haben, hat er die vibrierende Energie und die Geschwindigkeit eingefangen, die so kennzeichnend waren für die Jahre zwischen der Jahrhundertwende und den Ereignissen von 1914.
Vielen Dank, Philipp Blom, für diesen Einblick in Ihre Schreibweise. Ihr Buch ist aufgebaut in 15 Kapiteln. Jedem Jahr widmen Sie ein Kapitel und in diesen Kapiteln handeln Sie jeweils schwerpunktmäßig ein Thema ab. Das reicht von der Frauenbewegung über die Wissenschaften, über die Künste, über die Reformbewegung, Alternativbewegung bis hin zur Kriminalität, zu Jugendbanden und so weiter und so fort. Und jeweils steigen Sie eben mit solchen szenischen Miniaturen ein. Philipp Blom, ein Thema ist Ihnen besonders wichtig und das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch diese 15 Kapitel. Und zwar geht es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und Sie sprechen eigentlich sozusagen von einer Krise der Männlichkeit, die hervorgerufen wurde durch die Industrialisierung. Also so traditionelle männliche Werte wie Körperkraft oder Ernährerideal oder Beschützerfunktionen und so weiter und so fort, die werden schwächer. Also diese Ideale und diese Eigenschaften sind nicht mehr so gefragt, werden bedeutungslos. Aber es ist doch so, dass die Industrialisierung eigentlich als Massenkraft kam sie im 19. Jahrhundert auf und eben diese Krise der Männlichkeit, die hat doch eigentlich schon viel früher angesetzt, also erst eben im 20. Jahrhundert.
Sie hat sicherlich schon früher eingesetzt und man kann sicherlich für jede historische Idee seine Belege finden, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, sie hat in der Zeit massal eingesetzt. Das, was damals als Neurasthenie beschrieben wurde, Nervenzusammenbrüche, was wir heute Burnout nennen würden, wurde zum ersten Mal klinisch in den 1890er Jahren beschrieben. Es hat dann aber dafür zugeführt, dass im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sich die Sanatorien in Deutschland, ich glaube, verzehnfacht haben. Weil auf einmal mehr Menschen, sicherlich auch durch die andere Art der Diagnose, durch die neue Begrifflichkeit, sicherlich auch als Modephänomen, aber gleichzeitig auch als reales, als tatsächliches Phänomen. Es gab diese Nervenzusammenbrüche von Männern, besonders von Männern in dieser Zeit. Und das ist sicherlich eine Indikation, dass sich hier etwas in der Größenordnung verändert hat. Und insofern glaube ich, es ist schon berechtigt, das in diese Zeit zu verorten. Es gibt aus dieser Zeit ausgesprochen viel Literatur, angefangen von Tagebüchern bis hin zu Patientenakten und Romanen, die genau das beschreiben, zum Beispiel der Zauberberg von Thomas Mann.
Sie sprechen eigentlich die Folgen eben dieser Krise an, eben das heutige Burnout oder eben diese Nervenkrankheiten werden auch Neurotizismus genannt, also einfach der Stress, der die Großstadt eben verursacht. Sie stellen aber auch noch etwas anderes fest, dass es nämlich zu jener Zeit unglaublich viele Uniformen auf der Straße in der Öffentlichkeit zu sehen gab und auch sehr viele Duelle, also eine zur Schau gestellte Männlichkeit. Also beides geht zusammen.
Diese etwas primitiven Attribute der Männlichkeit, ja, in die hat man sich damals oft geflohen. Es gab zum Beispiel damals auch eine erste Welle von Bodybuilding.
Interessant, dieser Eugene Sandow.
Ja. Ja, Eugene Sandow oder Eugen Sandow, der einen Mail-Order-Katalog hatte für Handeln und Nahrungsmittel und Fitness und der auch Fitnessstudios hatte in verschiedenen Städten, also eigentlich etwas, was wir ganz mit unserer eigenen Welt assoziieren. Das gab es, aber ich glaube, diese Krise der Männlichkeit kam auch einfach daher, dass, wie Sie gesagt haben, die traditionellen männlichen Attribute waren weniger wichtig. Die Frauen haben eine größere Rolle in der Gesellschaft reklamiert. Es haben auch viel mehr Frauen zum Beispiel ihr eigenes Geld verdient. Solche einfachen Sachen sind dann ja auch wichtig. Die Geburtenrate ist dramatisch gesunken. Und obwohl Männer damit augenscheinlich was zu tun haben, haben sie das doch auch als Verlust von Männlichkeit, von Virilität betrachtet. Es gab also überall Indikatoren und es gab eben diese Kompensationsbewegung auch, die sicherlich sich symbolisch in solchen Dingen abgespielt hat.
Also als Reaktion auf diese Beschleunigung, auf diese großen Umbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts, einerseits eine übertrieben zur Schau gestellte Männlichkeit, andererseits eben nach innen gerichtet Krankheit, dann wie gesagt eben die Uniformen, also die Militarisierung der Gesellschaft. Sie sagen das zwar nie und rufen im Gegensatz dazu auf, eigentlich die Leser und Leserinnen eben zu abstrahieren von den Kenntnissen der Geschichte vom Ersten Weltkrieg bis heute und sich zu konzentrieren auf die damalige Zeit. Dennoch kann man irgendwie diesen Ersten Weltkrieg ja nicht aus den Augen lassen. Und sie schreiben das nicht, aber irgendwie drängt sich das auf. Die Militarisierung der Gesellschaft eben als Reaktion auf die Krise der Männlichkeit, muss man die weiterdenken als eine Fortführung dann eben bis zum Ersten Weltkrieg?
Ich glaube genau, dass man das nicht muss. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe versucht, diese Jahre nicht als die Vorkriegsjahre zu sehen, denn wenn man das tut, ist man sehr versucht, nach Kriegsgründen zu suchen, gerade weil dieser Krieg so sinnlos erscheint. Und wenn man das tut, dann fallen eben so viele Dinge weg, weil sie nicht sozusagen relevant sind. Von den Reformbewegungen bis hin zur Frauenbewegung, bis hin zur ästhetischen Moderne. Dann hat man einen sehr verengten Blick auf eine Zeit. Deswegen habe ich versucht, dieses Gedankenexperiment zu machen, mir zu denken, was wäre, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte? Oder wenn ich nichts davon wüsste, dass es darauf zusteuern würde. Gleichzeitig natürlich hat es eine Militarisierung gegeben, aber es gab vor dem Juli 1914 mehrere internationale Krisen, die viel schwerer waren, viel militärisch bedeutender als die Ermordung eines Erzherzogs, der fürchterlich unpopulär war, sogar bei seinem Onkel Kaiser Franz Josef, die immer wieder durch diplomatische Mittel gelöst wurden. Es gab natürlich die Industriesysteme, die gegeneinander aufrüsteten, aber ich glaube, die ganz große Gefahr in der Geschichte wie in der Politik ist, etwas als unabwendbar zu betrachten. Wenn es nach der Kuba-Krise einen dritten Weltkrieg gegeben hätte, würden wir das als unvermeidbar angesehen haben. Aber es hat ihn nicht gegeben. Es hätte auch 1914 keinen Krieg geben müssen. Man hat wirklich das Gefühl, dass wenn man die Tagebücher, die Protokolle liest, die Korrespondenzen, die Leute sind da reingeschlittert, mehr oder minder. Die eigentliche Entscheidung haben ungefähr ein Dutzend Menschen in Europa genommen. Ich glaube, es wäre durchaus denkbar, dass diese Krise genauso gelöst worden wäre, dass es dann in den nächsten Jahren weitere Krisen gegeben hätte, vielleicht mit einem weiteren Kriegsgrund, aber gleichzeitig auch, dass sich vielleicht irgendwann die Erkenntnis durchgesetzt hätte, die es schon vor dem Ersten Weltkrieg gab, dass dies ist kein Krieg mehr von Armee gegen Armee, hier steht Industriekomplex gegen Industriekomplex und sogar für den Sieger wird der Sieg zu teuer sein. Und deswegen kann es eigentlich nur Verlierer geben. Diese Überlegung gab es schon längst, das war längst durchanalysiert, aber der Krieg des 19. Jahrhunderts steckte noch in den Köpfen.
Sie laden also die Leserinnen und Leser in Ihrem Buch »Der taumelnde Kontinent« ein, sich eben auf diese Zeit einzulassen und eben zu abstrahieren, was danach war. Es gelingt einem als Leser, als Leserin sehr gut, sich auf diese Zeit einzulassen, weil sie breiten unglaublich reichhaltiges Material aus. Sie reichern das an mit ganz unzähligen Biografien von bekannten, aber auch weniger bekannten Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Kultur, aus dem sozialen Leben, aus der Wirtschaft. Und unter anderem erwähnen Sie natürlich auch die Künstler, wir haben davon gesprochen, die abstrakten Künstler, die auf die Beschleunigung der damaligen Gesellschaft, auf die Verunsicherung, auf eben, nochmals Stichwort, Krise der Männlichkeit, kreativ reagiert haben. Sie erwähnen Sigmund Freud oder Kokoschka oder Loos, Schnitzler und so weiter und so fort. Und es ist sicher kein Zufall, dass unter diesen Namen, die ich nun erwähnt habe, ja etliche Wiener sind. Sie selbst, Philipp Blom, wohnen in Wien. Aber das wird ja wohl nicht der Grund sein, dass Sie ja auch eben diesen Persönlichkeiten doch auch etlichen Raum eingeräumt haben. Was war der Grund? Weshalb bot sich Wien sozusagen als guter Nährboden für einen kreativen Umgang mit dieser rasanten Entwicklung, mit diesen Umbrüchen an?
Ich kann mir vorstellen, dass es daran lag, dass Wien damals eine besonders intensive Verunsicherung der Identitäten hatte. Die Moderne zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, oder eine moderne Identität, dass sie nicht mehr gegeben ist, sondern konstruiert werden muss. Wer in einer Stadt lebt, ist nicht mehr im dörflichen Zusammenhang, wo der religiöse Glaube, vielleicht auch die politische Überzeugung, der Beruf und anderes vorgegeben sind, mehr oder weniger. In einer Stadt kann und muss man sich das alles selbst überlegen. Daher ist vielleicht auch der Kubismus so eine besonders starke Repräsentationsform, damit die zersplitterten Gesichter und Köpfe, die eigentlich keine Einheit mehr haben, keine Kohärenz mehr haben. Der Kubismus war keine Wiener Bewegung, das ist richtig, aber ich glaube, was in Wien besonders interessant war, da war, dass durch diese Tatsache des Vielvölkerstaates von vornherein keine eine richtige Art bestand, Wiener zu sein. Dieser Vielvölkerstaat wurde übrigens nicht als etwas wunderbar Europäisches und Utopisches wahrgenommen, sondern als ein Problem. Denn er lag auch daran, dass innerhalb dieses Staatengebildes keine Fraktion genug Macht hatte, die anderen zu dominieren. Das fing an mit der kaiserlichen Familie, den Habsburgs, die nicht wirklich wesentlich mächtiger waren als die Schwarzenbergs, Lobkowitzes oder Esterhazys und deswegen schon über die Jahrhunderte politische Macht absolut konzentrieren konnten. Aber das ging hin bis zu den Nationalitäten, die hier lebten und die miteinander rivalisierten, die sich aber natürlich auch gegenseitig befruchteten und gegenseitig abstießen. Wie gesagt, es wurde nicht als positiv erlebt, deswegen hat sich die rassistische Mystik auch in Wien entwickeln können und längst nicht so stark in Berlin oder in London. Aber es war eben ein intensiver Nährboden, in der die Verunsicherung von Identität schon vornherein bestand und es auch, glaube ich, ein großes instinktives Verständnis dafür gab, dass die offizielle Welt mit Fassaden lebte, die Einheit zeigen. In Wien besonders stark die Fassade des Hauses Habsburg, weil das eigentlich der einzige einigende Faktor in diesem zersplitterten Reich war. Dass aber hinter der Fassade etwas ganz anderes passiert. Dass es hinter der Fassade brodelt und verrottet. Und das war das, was Freud im Prinzip für die Kulturphilosophie und, wie er glaubte, auch für die Medizin, aber wahrscheinlich mehr für die Kulturphilosophie gezeigt hat, dass eben hinter der Fassade etwas passiert und dass Kräfte, die da bestehen, nicht einfach negiert und unterdrückt werden können, dass die sich einen Ausweg suchen. Und ich glaube, deswegen war Wien nolens volens wirklich ein besonderes, wie das damals schon gesagt wurde, eine Experimentierstation.
Von der Experimentierstation Wien zum Schluss unserer Sendung. Philipp Blom, in Wien gelang es offenbar eben Künstlern und Intellektuellen sehr kreativ mit diesen Umbrüchen, mit dem Thema Geschwindigkeit, mit den Krisen umzugehen. Sie machen ja eine Parallele zwischen damals und heute. Sie sagen nämlich, dass die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg unserer verblüffend ähnlich war. Und da bringen Sie zum Teil Beispiele, wie Sie erzählen vom Blutsonntag in St. Petersburg, beschreiben, wie junge russische Anarchisten 1905 sich selbst, aber eben auch Regierungsvertreter umgebracht haben, Selbstmordattentäter mit selbstgebastelten Bomben. Und da machen Sie eine Parallele zu jungen Muslimen, die sich heutzutage in die Luft jagen. Es gibt andere Parallelen, die Sie aufzählen, die ziehen sich durchs Buch durch. Also auch zum Beispiel die Befindlichkeit der Männer und so weiter und so fort. Selbstverständlich könnte man auch Gegenbeispiele finden. Wie immer könnte man Gegenbeispiele finden. Es kommt ja auf die Perspektive, es kommt auf die Gewichtung an. Bleiben wir aber bei Ihre These, bei der These der Ähnlichkeit, welches ist denn die wichtigste Parallele, die Sie zwischen der damaligen Zeit und unserer heutigen Zeit sehen?
Ich glaube, jede Parallele, jede Generalisierung ist natürlich eine Vereinfachung, die in vielerlei Hinsicht auch falsch sein kann. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wertvoll, Dinge von dieser Warte zu betrachten und es gibt sehr starke Parallelen, es gibt auch sehr starke Unterschiede. Es ist sicherlich so, dass wir alle durch die Zeit des Kalten Kriegs gelebt haben. Wir haben damals gelebt mit einer Zukunft, die im Wesentlichen binär war. Es konnte der Sowjetsozialismus gewinnen oder der amerikanische Kapitalismus. Dazwischen gab es keine Alternative. Wir haben nach dem Fall der Mauer, nach 1989, wieder eine Art offene Zukunft, die zwar viel befreiender ist, aber natürlich auch viel Unsicherheit bringt. Wir wissen nicht, wer in 5, in 10, in 50 Jahren wichtig sein wird in der Welt. Nicht nur ökonomisch, nicht nur militärisch, sondern auch moralisch und kulturell. wessen moralische Werte sich durchgesetzt oder dominieren werden, wessen Kultur stark präsent sein wird. Das können wir heute nicht sagen. Wir haben eine offene Zukunft, die im Wesentlichen eine globale ist. Damals war diese offene Zukunft noch stärker begrenzt auf Europa, aber sie war auch eine offene Zukunft in den Jahren vor 1914. Man wusste nicht, welche Weltmacht sich durchsetzen würde, wo die Welt hinsteuern würde. Man wusste nur, dass sie sich extrem schnell veränderte. Und ich glaube, auch hier haben wir eine Parallele. Wir leben in einer Zeit der rapiden Veränderung. Ich habe meinen ersten Computer als Student bekommen. Ich könnte heute ohne Internet kaum noch leben. Gleichzeitig aber eröffnet einem dieses Internet nicht nur Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und Dinge online zu kaufen und Zeitung zu lesen, was die Zeitung in den Grund treibt, sondern es eröffnet einem auch, wenn man das denn will, ganz neue Identitäten, die man haben könnte. Man kann sich in Chatrooms einen anderen Namen geben und mit Menschen jahrelang Beziehungen unterhalten als diese fiktive Person. Man kann sich neue sexuelle Identitäten erfinden. Es ist also eine Öffnung, die aber auch wieder, wie jede Öffnung, jede Grenzenlosigkeit eine Orientierungslosigkeit mit sich bringt. Ich glaube, dass es hier starke Parallelen gibt zwischen der akzelerierenden, sich beschleunigenden Welt von damals und von heute, die fast etwas künstlich zurückgehalten wurde während des Kalten Krieges. Ein wesentlicher Unterschied, und auch darüber sollte man sprechen, ist, glaube ich, dass diese verändernde Welt von damals ausgesprochen zukunftsfroh war. Es war nicht nur eine Zeit der Angst, sondern auch eine Zeit der Utopien. Einige Utopien waren schlichtweg exzentrisch, irgendwelche vegetarischen, nudistischen Gurus, die in München oder in Südengland lebten. Das ist liebenswert. Einige haben sehr große Massen erreicht, wie die sozialistischen Bewegungen damals. Andere haben das 20. Jahrhundert in fürchterlicher Weise geprägt, wie die ersten harten Kommunisten und wie natürlich besonders die Faschisten und die rassistischen Mystiker, die sich dann zusammengefunden haben als Nazis später. Also natürlich waren nicht all diese Utopien zum Guten und vielleicht war es letztendlich keine von ihnen. Aber die Tatsache ist, wir haben erlebt, wie so viele Utopien an die Wand gefahren wurden im 20. Jahrhundert. Vom Nationalsozialismus bis zum Sowjetsozialismus und wahrscheinlich von der freien Liebe bis zum freien Markt, dass wir heute ausgesprochen zukunftsängstlich sind. Für uns ist die Zukunft eigentlich nur noch etwas Schlechtes, etwas, was wir abzuwehren haben. Am besten wäre es, in einem ewigen Heute zu leben und weiter konsumieren zu dürfen. Aber wir sehen das Morgen eigentlich nur als Bedrohung, wo unser Gesundheitssystem zusammenbricht, unser Klima, unser Einkommen. Das ist sicherlich ein Unterschied und es ist, glaube ich, auch eine fast gefährliche Diagnose für eine Gesellschaft. Denn wer keine Zukunft hat, weiß auch nicht, wo er hingehen will.
Vielen Dank, Philipp Blom. Mit diesem Schlusswort haben Sie gezeigt, wie viel man aus der damaligen Epoche auch erfahren kann, eigentlich über unsere eigene Epoche. Das zeigen Sie, wie gesagt, in Ihrem Buch »Der taumelnde Kontinent«. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.